Herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Zur Spiritualität bei Radio Horeb begrüßt Sie herzlich Regina Frei. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Heute hören Sie in der Spiritualitätssendung wieder eine Berufungsgeschichte. Gast ist heute Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er wird uns seinen persönlichen Weg seiner Berufung schildern. Und danach haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Gelegenheit, mit Herrn Weihbischof Renz ins Gespräch zu kommen und ihm Ihre Fragen zu stellen. Und die Telefonnummer, unter der Sie uns dann erreichen, werde ich Ihnen später in der Sendung sagen. Der Kirchenvater Augustinus sagte: Der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will. Soweit der heilige Augustinus. Dass Gott wohl weiß, was er mit uns machen möchte, das erscheint uns noch logisch. Aber wie finden wir Menschen heraus, welcher der Weg ist, den wir gehen sollen? Wie finden wir unsere persönliche Berufung? Oft hilft uns bei der eigenen Suche der Blick auf andere Menschen, die sich bereits auf diesem Weg befinden. Hier bei Radio Horeb haben wir einmal im Monat Menschen zu Gast, die uns ihre persönliche Berufungsgeschichte mit Gott erzählen. Und heute begrüße ich dazu nun Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Grüß Gott, Herr Weihbischof Renz.
Grüß Gott, Frau Frei.
Herr Weihbischof, Sie werden uns ja selbst gleich von Ihrem Leben erzählen, von Ihrer Berufung. Ich möchte Sie nur mit einigen Eckdaten unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind 1957 in München geboren und wurden 1984 in Rom zum Priester geweiht. Danach waren Sie in Bad Saulgau als Pfarrer tätig und im Jahre 1997 wurden Sie zum Weihbischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart ernannt und zum Titularbischof von Rukuma. Genau, so viel einige Eckdaten und ich denke, das Weitere werden Sie uns dann selbst schildern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ich eben angekündigt habe, Weihbischof Renz wird uns nun seine persönliche Berufungsgeschichte erzählen, berichten und danach haben Sie die Möglichkeit, sich hier bei uns zu melden. Herr Weihbischof Renz, jetzt darf ich Sie aber um Ihren Vortrag bitten.
Ja, ich grüße Sie alle auch nochmal sehr herzlich. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen ein bisschen etwas erzählen darf von meinem eigenen Berufungsweg und damit auch noch einmal für mich rekapituliere, was für mich am Anfang stand und was in der Zwischenzeit aus dieser anfänglichen Berufung heute geworden ist. Ich möchte meinen Beitrag oder meine Berufungsgeschichte unter drei Überschriften stellen. Zuerst Elternhaus und Kirchengemeinde, dann das zweite wäre das Studium und die Priesterweihe und das dritte die Erfahrung von priesterlicher Gemeinschaft. Das sind so drei wichtige Eckpunkte, die mit meiner Berufungsgeschichte zu tun haben. Aber ich möchte einfach chronologisch jetzt beginnen. Und das fängt eben bei meiner eigenen Familie an. Für mich war es ganz wichtig, so als Humus, als Grunderfahrung, in der dann auch eine Berufung zu einem priesterlichen Dienst, eine priesterliche Berufung auch überhaupt erst entstehen kann, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Das Familienleben mit meinen Eltern und mit meinen beiden Geschwistern war von Anfang an christlich geprägt. Das heißt, wir sind selbstverständlich am Sonntag zur Messe gegangen und haben auch zu Hause gebetet in der Familie. Auch wenn das jetzt in einem bescheidenen Umfang war, war es doch ein Kontinuum, etwas, was mein ganzes Leben von Anfang an geprägt und durchzogen hat, wie ein roter Faden, dass der Glaube an Gott auch im Alltag für uns in der Familie eine wichtige Rolle gespielt hat. Und da sind wir natürlich dann auch immer mehr hineingewachsen in das Leben der Kirchengemeinde. Das war für mich auch damals natürlich ganz wichtig zu sehen. Ich kann als Kind und Jugendlicher in einer konkreten Pfarrgemeinde, in der ich lebe, auch mich betätigen und mich beteiligen. Es ist ein Raum für Kinder und Jugendliche in dieser Pfarrei möglich, in dem sie in aller Unfertigkeit einfach auch da sein dürfen, mitmachen dürfen Und so war ich dann sehr schnell auch Ministrant. Ich habe das eigentlich auch dieser Dienst am Altar als sehr berufungsfördernd erlebt, dass ich 10 Jahre lang gedient habe am Altar als Messdiener und Ministrant und das bis zum Abitur gemacht habe, also die ganze Schulzeit über und in späteren Jahren dann auch Oberministrant in der Pfarrei geworden bin und so auch einfach für andere schon Mitverantwortung übernommen haben. Das war so das eine, natürlich damit auch schon verbunden, die Nähe zum Altar. Das ist ja das Wunderbare beim Altardienst, dass man da sehr nahe am Zentrum des christlichen Glaubens und der katholischen Glaubenspraxis dran ist. Deswegen war für mich auch der Bezug zur Heiligen Eucharistie von Anfang an für meine Berufung ausschlaggebend. Und da kann ich auch ein Datum festmachen, nämlich den Tag meiner Erstkommunion. Am Tag meiner Erstkommunion war für mich als damals knapp 9-jähriger Bub ist klar, dieser Gedanke, du könntest einmal Priester werden. Zum ersten Mal habe ich den in aller Klarheit und Deutlichkeit vor meinen Augen und in meinem Herzen verspürt am Tag meiner Erstkommunion. Da ist eigentlich nichts Weltbewegendes geschehen von außen betrachtet, aber von innen betrachtend eben. Offensichtlich war dieses zum ersten Mal Jesus in der Heiligen Kommunion empfangen für mich etwas ganz Berührendes und Bewegendes und dass es sofort dann in meinem Herzen in Verbindung zum Priesterberuf dann gekommen ist. Das war ein Geschenk, das mir an dem Tag selber bewusst wurde. Am Ende des Erstkommuniontages, als wir von der Dankandacht am Nachmittag nach Hause gegangen sind mit unseren Familien, war dieser Gedanke ganz stark da. Und eigentlich hat er mich dann die ganzen Jahre danach bis zum Abitur nicht mehr wirklich verlassen. Auch wenn er im Laufe der Pubertät und all diesen Jahren, wo man auch andere Gedanken hat und andere Lebensplanungen sich vorstellen kann, vielleicht manchmal in den Hintergrund getreten ist. Aber dieser Bezug, dieser ganz persönliche Bezug zur Feier der Heiligen Eucharistie, was ja zum Kern Geschehen des priesterlichen Lebens gehört und der priesterlichen Spiritualität war für mich von Anfang an ausschlaggebend. Und mit diesem Berufungserlebnis am Tag meiner Erstkommunion war natürlich dann auch mein späterer Dienst als Ministrant, als Altardiener ganz wichtig, dass ich dann auch diesen Dienst immer wieder regelmäßig auch mit vollzogen habe und ganz nahe am Altar dabei war. Also es ist so diese eine Spur, dieses familiäre Umfeld, das religiöse Erleben, auch der Grundgebete und religiöser Grundvollzüge in der eigenen Familie und dann das ganz normale, gute Hineinwachsen in ein Leben einer Pfarrgemeinde und dann eben verbunden mit dieser ganz besonderen Liebe, möchte ich es heute mal sagen, zur Feier der Heiligen Eucharistie und zum eucharistischen Christus. Das war das eine. Dann war für mich ganz wichtig auch, das gehört auch noch zu diesem ersten Punkt, Elternhaus und Pfarrgemeinde hinzu, dass ich auch eine große Freiheit verspürt habe. Auch wenn ich in meinem Inneren schon sehr früh diesen Gedanken an eine Entscheidung zum priesterlichen Leben, zur Priesterberufung verspürt habe, war doch immer auch eine Freiheit da, sodass ich eigentlich mich nie unter Druck gesetzt gefühlt habe, weder von Gott noch von meinem sozialen Umfeld. Aber es war mir dann wichtig, mit Gleichgesinnten auch geistliche Gemeinschaft zu haben. Für mich war damals auch die Mitwirkung bei KIM, Kreis junger Missionare, es war damals in Ingolstadt, das Zentrum für junge Menschen, junge Männer, die Priester werden wollen. Da habe ich dann auch so eine geistliche Heimat gefunden, außerhalb der Pfarrgemeinde und außerhalb meines familiären Umfeldes, wo ich auf Bibelkurse, auf religiöse Freizeiten gegangen bin. Das hat mich auch noch geprägt. Aber was zu dieser frühen Prägungsphase außer Familie und Pfarrgemeinde eben auch noch sehr stark, was auch dazugehört, sind Priesterpersönlichkeiten. Für mich war natürlich auch mein damaliger Heimatpfarrer ein Vorbild als Priester, der hat ein offenes Herz für uns junge Menschen gehabt. Es war die Zeit nach dem Konzil, wo wir auch eine neue Kirche aufgebaut haben in einem neuen Stadtviertel, dort wo ich gewohnt habe. Ich habe die Grundsteinlegung, den Aufbau der Kirche mitbekommen. Eine neue, schöne, moderne Kirche ist gebaut worden. Und da durfte ich dann auch von Anfang an eben am Altar dabei sein. Und dann auch in einer Jugendmusikgruppe noch mitmusizieren bei Jugendgottesdiensten. Also wir hatten da einen sehr offenen Pfarrer, der uns Jugendliche gefördert hat, der uns einfach gemocht hat. Wir haben gespürt, er hat ein Herz für uns Kinder und Jugendliche. Das war für mich auch ganz wichtig. Überhaupt Priesterpersönlichkeiten sind auf dem Weg, wenn man selber Priester werden möchte, ganz entscheidend. Ich hatte noch eine zweite Priesterpersönlichkeit, die mich stark geprägt hat. Dann in der Zeit, als ich ein bisschen älter geworden bin, so um die Zeit des Abiturs herum, Schulabschluss und Beginn des Studiums. Das ist ein Franziskaner-Pater gewesen, der mich auf ganz intensive Weise auch in die Christusliebe eingeführt hat, der selber eine sehr intensive Liebe zu Jesus und zur Kirche gelebt hat und von dem ich sehr, sehr viel spirituell und theologisch gelernt habe. Zwei ganz unterschiedliche Priesterpersönlichkeiten, aber die beide jeweils auf ihre Art für mich prägend und wichtig waren. Das war jetzt so die erste Überschrift, Elternhaus und Pfarrgemeinde, was mich also von meiner Herkunft her stark geprägt hat. Die zweite Überschrift, was mit meiner Berufungsgeschichte genauso zusammenhängt, ist dann die Zeit des Studiums und auch der Priesterweihe. Das ist ja dann noch einmal eine Phase, in der man eine bewusste Entscheidung treffen muss. Nach dem Schulabschluss musste ich mich ja dann entscheiden, möchte ich jetzt tatsächlich diesen Weg zur Priesterweihe gehen, wie ich ihn schon lange im Herzen hatte, oder entscheide ich mich für einen anderen Weg? Natürlich war für mich damals auch die Frage ganz wichtig, kann ich ehelos leben? Kann ich als zölibatär lebender Mensch Priester sein in dieser Kirche? Und das hat mich auch beschäftigt und bewegt. Und doch habe ich mich dann entschieden für diesen Weg und bin dann als Theologiestudent an unsere theologische Fakultät gegangen und später dann nach Rom und habe dort in diesen 7 Jahren des Studiums dann auch Zeit gehabt, diese Berufung reifen zu lassen. Und da sind natürlich dann auch in einer 7-jährigen Ausbildungsphase sehr viele Menschen, die einen prägen, Begegnungen, Kameraden, die mit einem studieren, Studienkollegen, aber auch Professoren und andere Persönlichkeiten. Man lernt im Theologiestudium Heilige und Theologen kennen, die einen beeindrucken. Ich habe mich sehr intensiv mit den Kirchenvätern zum Beispiel im Studium beschäftigt. Und dann auch die Liebe zur Kirche und zur Heiligen Eucharistie noch einmal auch theologisch fundieren können. Und für mich war dann auch gerade die Zeit, in der ich in Rom studiert habe, diese 5 Jahre außerhalb der eigenen Heimatdiözese, der eigenen Familie, des eigenen sozialen Umfeldes, ganz prägend. Die Begegnung mit vielen Glaubenszeugen aus der Geschichte der katholischen Kirche. Ich war zum Beispiel damals auch anwesend auf dem Petersplatz bei der Heiligsprechung von Maximilian Kolbe. Ich habe solche große Ereignisse dann auch der Weltkirche selber mitbekommen als Student. Und was für mich auch ganz wichtig war, war die Nähe zu Assisi. Ich hatte also so ein geistliches Refugium, so eine spirituelle Quelle oder Heimat, die ich dann auch immer wieder besuchen konnte. Und das war für mich, weil ich von Anfang an auch von der franziskanischen Spiritualität stark geprägt war. Assisi, das ja nicht so weit weg von Rom liegt, wo ich immer wieder mal ein paar stille Tage oder ein paar freie Tage verbringen konnte. Und diese Nähe dann auch zu dieser Quelle der franziskanischen Spiritualität war für mich ganz wichtig. Ich habe damals auch in Rom und in Italien eine franziskanische Priestergemeinschaft kennengelernt, wo ich dann auch einen Anschluss gefunden habe und mich dann natürlich auch gefragt habe, ob ich vielleicht diesen Weg gehen sollte, ob ich als Franziskanermönch, also als Ordenspriester vielleicht meine Berufung leben sollte. Und ich habe dann den heiligen Franziskus gebeten, mir vor der Diakonenweihe, durch die man sich ja auch dann an die Heimatdiözese bindet, ein Zeichen zu geben, ob ich vielleicht diesen franziskanischen Weg der Berufung gehen soll. Aber da kam dann kein Zeichen und dann war für mich klar, dann werde ich zurückkehren nach dem Studium in Rom in meine Heimatdiözese und dort als Seelsorger tätig sein. Das waren so ein paar Schlaglichter aus der Zeit meines Studiums und der Zeit auch um die Weihe herum, Diakonen- und Priesterweihe. Jetzt möchte ich mal eine kleine Pause machen und wir können vielleicht noch eine Musik hören und dann möchte ich noch die dritte Phase, die Erfahrung von priesterlicher Gemeinschaft, die auch genauso zu meiner priesterlichen Berufung, zu meiner Berufungsgeschichte dazugehört, dazu noch ein paar Sätze sagen.
Spiritualität bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Wir hören heute die Berufungsgeschichte von Herrn Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er hat uns bereits davon berichtet, er ist 1957 in München geboren, war dann sehr aktiv in der Pfarrei bei den Ministranten und auch in einem Kreis junger Menschen und hat dann das Theologiestudium begonnen, 5 Jahre in Rom studiert und wurde 1984 in Rom zum Priester geweiht. Und wie es danach weiterging von seinen Erfahrungen von priesterlicher Gemeinschaft, hören wir jetzt. Bitte, Herr Weihbischof.
Ja, gerne. Für mich war dann die Zeit nach der Priesterweihe auch ganz entscheidend für die weitere Heranreifung meiner Berufung, dass die auch nachdem mit der Priesterweihe die Berufung irgendwo auch eine offizielle Bestätigung bekommen hat, dass ich doch immer tiefer auch in meine Berufung hineinwachsen konnte. Mit einem äußeren Datum einer Weihe endet ja noch nicht die Berufungsgeschichte. Man hat seine Berufung gefunden und sich für sie entschieden, aber Berufungsgeschichte ist eigentlich ein lebenslanger Vorgang. Wahrscheinlich endet unsere Berufungsgeschichte, weil wir ja die Wege Gottes nicht kennen, die er mit uns gehen will, endet sie wahrscheinlich erst mit unserem Tod. Insofern war für mich dann auch die Phase nach der Priesterweihe, das heißt auch nach dem Studium, als Priester in seelsorgerlichen Aufgaben. Ich war 13 Jahre lang in seelsorgerlichen Aufgaben in Kirchengemeinden tätig, bis ich Weihbischof wurde. Das war für mich auch ganz wichtig, da gut mit den Menschen zusammen zu sein, einen guten Weg mit den Menschen, die mir anvertraut waren, zu gehen. Da war für mich auch Kommunikation ganz wichtig und Gemeinschaftserfahrung. Aber eben auch Gemeinschaftserfahrung im Hinblick auf Priester. Für mich ist es etwas ganz Existenzielles und Wichtiges, dass ich als Priester nicht isoliert oder alleine lebe, sondern Jesus hat ja die Jünger immer zu zweit ausgesandt bei der Aussendung der Jünger. Das war ein Grundprinzip, wenigstens zu zweit, die kleinste Form von menschlicher Gemeinschaft. Und deswegen glaube ich, dass Priester, die diese Berufung leben, nicht alleine leben sollten, nicht isoliert leben sollten, sondern irgendeine Form von Gemeinschaft, geistlicher Gemeinschaft, Weggemeinschaft, da gibt es ja ganz unterschiedlichste Möglichkeiten, dass man sich irgendwo beheimatet fühlt. Man verlässt ja das eigene Elternhaus und wird vom Bischof in eine Pfarrei geschickt, die einem anvertraut wird. Natürlich sollte man da dann auch menschliche Bezüge leben, als Mensch unter Menschen sein, so wie der heilige Augustinus ja zu seiner Gemeinde gesagt hat, mit euch bin ich Christ und für euch bin ich Bischof. Auch das müsste ja so die Grundhaltung eines Priesters sein, für seine Gemeindemitglieder, mit euch bin ich Christ und für euch bin ich Pfarrer. Also man soll schon auch dort beheimatet sein, aber man sollte sich nie so in einer Pfarrei niederlassen und heimisch werden, dass man dann nicht mehr bereit ist aufzubrechen und auch, dass man unabhängig bleibt in seinen Entscheidungen und so. Das ist also auch immer eine Gratwanderung. Wie stark darf ich mich auch auf persönliche Freundschaften und Beziehungen innerhalb einer Pfarrei, in der ich arbeite und einen Auftrag des Bischofs wahrnehme, wie stark sollen die Verbindungen und die Freundschaftsbindungen da sein. Deswegen ist es auch wichtig, dass ein Priester außerhalb seines Wirkungskreises eine Gemeinschaft, eine geistliche Familie findet, ob das eine Priestergemeinschaft ist oder eine geistliche Bewegung oder ein Kloster oder wie auch immer, wo er sich immer wieder zurückziehen kann. Und ich spüre, dass Priester, die eine solche geistliche Rückzugsmöglichkeit haben, die immer wieder an spirituelle Quellen gehen können, die auch Gemeinschaft mit anderen Priestern haben, mit denen sie mal Urlaub verbringen oder einmal im Jahr Exerzitientage oder einmal im Monat einen geistlichen Tag verbringen, dass das für den Priester selber ganz notwendig und sehr wichtig ist. Für sein menschliches, aber auch für sein priesterliches Leben ganz wichtig ist. Ich selber bin froh, dass ich eben über meine Studienjahre in Italien diese franziskanische Priestergemeinschaft gefunden habe, von der wir auch in Deutschland eine kleine Gruppe haben, zu der ich seit vielen Jahren dazugehöre. Und da ist es eben so, dass wir wie eine geistliche Familie sind, wo sich einer um den anderen sorgt und wir voneinander wissen, uns gegenseitig bestärken und aber auch mit unseren Sorgen zueinander kommen können und uns monatlich einen Tag lang treffen zu einem geistlichen Austausch, zur Feier der Heiligen Messe oder zur Beichte und auch zum gemeinschaftlichen Austausch und miteinander einfach auch zusammen sein. Und dann ist es auch klar, dass wir jedes Jahr eine Exerzitienwoche miteinander verbringen und so uns immer wieder neu ausrichten auf das Wesentliche unserer Berufung. Also priesterliche Gemeinschaft, die Erfahrung von einer neuen Familie, die mir geschenkt wird. Jesus sagt ja zu den Jüngern, wer Vater und Mutter, Äcker und Häuser verlässt, der um meinetwillen, der bekommt schon in diesem Leben neue Möglichkeiten, neue Beziehungsmöglichkeiten. Wir bekommen eine neue Familie, wenn wir die eigene Familie verlassen, beziehungsweise auf die Gründung einer eigenen Familie verzichten. Dann schenkt uns Gott, wenn wir dafür bereit sind, auch neue Schwestern und Brüder auf unserem Glaubensweg. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn sich ein Priester oder ein Ordenschrist entscheidet, zölibatär zu leben, heißt das ja nicht, er entscheidet sich, beziehungslos zu leben oder isoliert zu leben. Das würde ja dem kompletten Wesen der christlichen Botschaften des Evangeliums widersprechen, weil wir ja den Auftrag haben, die Liebe Gottes weiterzugeben. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das gilt ja auch für die Priester. Also insofern ist das Evangelium gemeinschaftsstiftend. Das heißt nicht, dass es unbedingt eine biologische Familie sein muss. Es kann auch eine geistliche Familie sein. Und das habe ich als ein großes Geschenk erlebt in meiner eigenen Berufungsgeschichte, dass ich neue Brüder, auch Schwestern, auf meinem Glaubensweg geschenkt bekommen habe, mit denen ich in einer guten Beziehung leben kann, in einer freundschaftlichen Weise und wir uns gegenseitig Kraft und Mut zusprechen können auf unserem jeweiligen Glaubensweg. Also ich möchte noch einmal zusammenfassen, diese drei Phasen meiner bisherigen Berufungsgeschichte, Elternhaus und Pfarrgemeinde, Studium und Priesterweihe und Erfahrung priesterlicher Gemeinschaft, könnte ich auch zusammenfassen noch einmal auf drei wesentliche Elemente, nämlich Priesterpersönlichkeiten, die für mich wichtig waren auf meinem eigenen Berufungsweg, dann die Liebe zur heiligen Eucharistie und schließlich Gemeinschaftserfahrung. Ich glaube, auf diese drei Grundbegriffe könnte ich meine eigene Berufung reduzieren und zusammenfassen. Und das sind auch Dinge, Priesterpersönlichkeiten, die Liebe zur Eucharistie und Gemeinschaftserfahrung, die nicht nur von Anfang an, sondern auch bis heute für mich ganz wesentliche Grunderfahrungen meines priesterlichen Dienstes und meiner priesterlichen Berufung stehen. So viel einmal von meiner Seite aus als Einblick in meine Berufungsgeschichte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Weihbischof Renz, für diesen Einblick, für diese drei Teile Ihrer persönlichen Berufung. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie die Möglichkeit, sich hier bei Radio Horeb in der Spiritualitätssendung einzubringen. Sie können mit Herrn Weihbischof Renz sprechen, ihm Ihre Fragen stellen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe hier bei uns im Studio. Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich, Sie durch diese Sendung begleiten zu dürfen. Wir hören heute die Berufungsgeschichte von Weihbischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart und er hat uns eben aus seinem Leben berichtet und zwar in drei Schritten. Zum einen das Elternhaus und die Pfarrgemeinde, dann das Studium und die Priesterweihe und seine Erfahrung von priesterlicher Gemeinschaft. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nun eine Frage haben an Herrn Weihbischof Renz, dann lade ich Sie herzlich ein, sich bei uns zu melden. Frau Niklas, grüß Gott.
Grüß Gott.
Sie haben eine Frage?
Nein, nur ein Dank.
Ja, dann können Sie jetzt gerne sprechen.
Ja, Frau Niklas.
Ja, ich komme aus Sindelfingen.
Ja.
Und so wie Sie wissen,
ja,
sind ja unser Priester weggegangen, Pfarrer Schumacher und Schul.
Ja.
Da trauen wir heute noch nach.
Ja.
Wir haben ja einen Priester, aber das ist halt, glaube ich, zu wenig.
Ja.
Und da macht halt einer, der Pfarrer, was die portugiesische Gemeinde macht. Aber wissen Sie, wenn er liest, das versteht man. Aber wenn er so etwas sagen will, das verstehen wir ja nicht. Mhm. Der hat ganz andere Aussprache.
Ja. Ich kann das gut verstehen, dass es nicht ganz leicht ist, sich dann an einen neuen Pfarrer zu gewöhnen.
Ja, das ist ganz gut. Pfarrer Knoll ist ganz gut.
Schön.
Ist ganz gut, nur halt... Der macht halt oft Aushilfe.
Ja, ja. Das ist in der heutigen Zeit ja nicht ganz leicht, wenn die Pfarrer sich mehrere Pfarrgemeinden teilen müssen. Und das ist ein großes Problem. Und man muss sich irgendwie arrangieren. Aber ich weiß, dass Ihre Pfarrgemeinde durch die beiden Priester, die ja sehr gut bei Ihnen gewirkt haben, auch durch eine ganz spirituelle, sehr tiefgeistliche Gemeindeerneuerung, sehr gut gewirkt haben und das nach Jahren immer noch reiche Früchte bringt und durch den Weggang dieser beiden Pfarrer auch nicht alles verloren geht, was da geistlich gewachsen ist über viele Jahre. Und ich hoffe, dass der neue Pfarrer das mit den Verantwortlichen in der Pfarrei auch weiterführt auf seine Weise. Der wird sich selber auch neu einbringen. Es ist immer beim Personalwechsel so, dass man halt dann Liebgewordenes dann auch ein Stück weit hergeben muss und sich einlassen muss auf Neues. Das kommt, aber ich hoffe, dass auch das dem Reich Gottes dient und die Gemeinde, dass die Gemeinde blühen kann, weiterhin blühen kann. Das ist ja bei Ihnen, glaube ich, in den letzten Jahren sehr schön gewesen.
Ja, vielen Dank an Frau Niklas für Ihren Anruf. Herr Weihbischof, Sie haben es vorhin ja auch gesagt, als Priester muss man sich zwar auf seine Gemeinde einlassen, aber die Koffer sollen natürlich immer gepackt bleiben. Also man darf sich nicht zu sehr häuslich einrichten. Vielleicht gilt das andersrum auch manchmal für die Gemeinde, die sich dann zu sehr auf einen Priester einstellt. Und dann ist man oft sehr enttäuscht, wenn der nach 10, 15 Jahren die Pfarrei wechselt. Genau. Ja, eine nächste Hörerin hat uns erreicht und die wartet jetzt schon in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Weihbischof Renz. Sie haben vorher gesagt, dass Sie eben so die Eucharistie so sehr lieben. Jetzt habe ich dazu eine Frage. Wie stehen Sie zu diesen Wandlungsworten, eben wo es dann kommt, eben für viele oder für alle?
Ja, wir haben uns in der letzten Zeit auch sehr intensiv, auch natürlich auf Bitte von Papst Benedikt damit beschäftigt. Der Papst Benedikt hat ja im Frühjahr an die deutschen Bischöfe einen Brief geschrieben mit der Bitte, die neue Übersetzung, die wörtlicher dem Originaltext entspricht als die bisherige, sich zu verinnerlichen, sich damit zu beschäftigen und katechetisch die künftige Form der deutschen Übersetzung auch den Gläubigen nahezubringen. Wir hatten vor zwei, drei Wochen ein theologisches Seminar in einer Region unserer Diözese mit den Pfarrern und den hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur zu diesem Thema des Promultis, wie dieses Promultis, mein Blut, das für euch und für viele oder für alle, je nachdem, wie man das übersetzt, vergossen wird. Und es war ein sehr geistlich auch reicher Tag. Wir haben uns spirituell, exegetisch, also bibelwissenschaftlich, theologisch damit auseinandergesetzt. Und es ist, glaube ich, vieles deutlich geworden, um was es Papst Benedikt bei dieser Bitte geht, dass man eben dieses Wandlungswort, dieses Kelchwort mehr dem Original Text und Wortlaut entsprechend übersetzt in der künftigen Übersetzung des Messbuches. Aber das heißt nicht, dass die bisherige Übersetzung besser, schlechter, falscher richtiger gewesen wäre, sondern es sind zwei mögliche Varianten. Man kann das sinngemäß natürlich sowohl für viele als auch für alle übersetzen. Man muss es theologisch jeweils erklären. Ich sag's mal ganz kurz zusammengefasst. Jesus ist am Kreuz für alle gestorben. Es wird kein anderer Weg zum Heil geben als der über den Tod und die Auferstehung Jesu. Jesus sagt ja selber, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also das Opfergeschehen der Lebenshingabe Jesu auf dem Berg Golgotha ist für alle Menschen geschehen, ob sie daran glauben oder nicht. Und es für viele spricht natürlich aus, dass es nicht alle annehmen, sondern ich muss es auch bewusst aktiv annehmen. Es gibt keinen Heilsautomatismus, sondern es braucht eine Entscheidung, ob ich das Leiden Jesu für mich persönlich annehme, ob ich mich von Jesus erlösen lasse. Und deswegen sind es nicht alle, sondern viele, die das bisher annehmen, dieses Heilsgeschehen, das durch den Tod und die Auferstehung Jesu uns geschenkt worden ist. Also es ist eine theologische Frage. Papst Benedikt hat es jetzt definitiv entschieden. Die deutschen Bischöfe sind dabei, das dann auch umzusetzen. Und in den Diözesen, wir haben erst vergangene Woche auf der Diözesanen-Dekanen-Konferenz mit allen Dekanen drüber gesprochen, die in den Dekanaten Verantwortung tragen dann auch und Leitungsaufgaben wahrnehmen im Auftrag des Bischofs. Wir sind also dabei, das dann auch vor allem im nächsten Jahr, das neue Messbuch wird ja noch einige Zeit dauern, bis es dann veröffentlicht wird, aber wir wollen die Zeit dann auch nutzen, das gut katechetisch den Menschen weiterzuvermitteln.
Ja, dann herzlichen Dank an die Hörerin für diese Frage. Ich hoffe, das ist jetzt beantwortet und auch herzlichen Dank, Herr Weihbischof, für den kurzen Einblick in die Vorgänge, die gerade da geschehen. Jetzt wartet schon länger in der Leitung aus Bad Saulgau Herr Stutzer. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr, ja. Pfarrer, Herr Bischof.
Ja.
Ich wohne jetzt hier in Bad Saulgau. Ich weiß, dass Sie vor dem Pfarrer Knorr da waren. Ich war viele Jahre mit dem Pfarrer Knorr zusammen.
Ja.
Ich habe hier Orgel gespielt und ich habe mich so riesig gefreut. Ja. Und ich denke, bei mir ist im Moment ein großes Problem. Ich habe mit meinem Glauben, der tut mich so runterreißen. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich so an Zweifel dran bin, dass ich mich vergleiche mit dem heiligen Thomas.
Ja.
Dass ich also, ich weiß nicht, was das ist. Ich versuche immer, ich spüre Gott in mir gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr.
Ja.
Und jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, ich bin seit 2005, ich habe eine schwere Krise hinter mir und ich bin alkoholkrank.
Ja.
Zudem, ich rauche, bin Schlot und ich bin also ein Mensch, wo ich immer glaube, dass Gott mich gar nicht mehr liebt. Und dass ich anstellen kann, was ich will. Und ich spüre Gott einfach gar nicht mehr. Obwohl ich bin in der Gemeinde drin und ich tue im Krankenhaus und in der Reha-Klinik Orgel spiele.
Ja.
Ich bin Autodidakt. Ich habe nie Orgel spielen in meinem Leben gelernt.
Mhm.
Und bin froh, dass ich das machen darf.
Aha.
Und dass mich auch der Pfarrer Knorr und alle Pfarrer, der Pfarrer Müller ist ja jetzt da und mich unterstützen. Und ich weiß gar nicht, was mit mir los ist.
Mhm.
Was ist in meinem Herzen? Ich habe Angst mittlerweile, weil wenn ich mir KTV angucke, höre über die Hölle und alles, dann habe ich alles das Gefühl, ich gehöre dahin.
Okay, also das scheint doch jetzt ein ernstes Problem zu sein, das wir vielleicht jetzt auch nicht in 5 Minuten am Telefon hier übers Radio regeln oder klären könnten. Wir könnten gern mal entweder so persönlich nochmal außerhalb dieser Sendung miteinander sprechen. Das können Sie, können auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Ansonsten würde ich Ihnen auch empfehlen, weil Sie ja offensichtlich, Sie sind ja sehr, das erstaunt mich, Sie sind ja sehr offen und sprechen über Ihre Probleme, Glaubenszweifel und Alkoholkrankheit, also alle diese Dinge, die man vielleicht eher verbirgt und nicht normalerweise gleich in der Öffentlichkeit bekennt. Das erstaunt mich, dass Sie so offen und ehrlich Ihre Probleme benennen können. Und das zeigt mir auch, dass Sie eine Offenheit haben, dass irgendwo etwas sich auch verändert in Ihrem Leben. Vielleicht brauchst du nochmal eine neue Entscheidung für Gott und auch die Bitte, dass er Sie von Ihren Abhängigkeiten Nikotin und Alkohol zum Beispiel auch befreit. Und da gibt es sicherlich Wege und Möglichkeiten. Also ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, dass Sie eine gute geistliche Begleitung haben. Ob das jetzt der Pfarrer vor Ort ist, ich weiß, dass Sie einen guten Pfarrer hatten und einen guten neuen Pfarrer bekommen. Ob er da auch die Zeit dafür hat, weiß ich nicht. Auch für die Einzelbegleitung, für die persönliche geistliche Begleitung. Ansonsten wäre ja bei Ihnen auch in der Nähe das Kloster Siesen, die übrigens auch einen sehr guten Superior als Priester haben, der auch Menschen geistlich begleitet aus der Umgebung, wenn er darum gebeten wird, oder auch Ordensschwestern vom Kloster Siesen, die für geistliche Begleitung ausgebildet sind. Also Sie hätten sicherlich auch Möglichkeiten in Ihrem näheren Wohnumfeld. Sie dürfen aber auch gern nochmals mir eine E-Mail schreiben oder mich privat anrufen, dass wir nochmal so drüber sprechen. Aber ich finde es wirklich wunderbar, dass Sie den Mut haben, sich jetzt zu äußern. Und es muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist, dass Sie sagen, ich fühle mich von Gott irgendwo verlassen oder fühle nichts mehr von meinem Glauben. Und das Gefühl selber ist ja manchmal auch trügerisch. Da dürfen wir uns nicht nur allein auf das Gefühl verlassen. Aber wir müssen selber auch aktiv werden und den ersten Schritt aus so einer Krise herauswagen und brauchen dann aber auch professionelle oder geistliche Hilfe. Also vielen Dank für Ihren Anruf. Das finde ich doch sehr mutig und wunderbar, dass Sie jetzt sich so auch geäußert haben. Und bitte melden Sie sich nochmals auch oder suchen Sie einfach auch geistige Begleitung in Ihrer Umgebung.
Ja, herzlichen Dank an diesen Hörer. Herr Weihbischof, Sie haben es gerade angeboten, man kann sich auch bei Ihnen melden. Erreicht man Sie dann über die Diözese Rottenburg-Stuttgart am einfachsten?
Also bei uns ist es ganz einfach. Wir haben die Homepage www.drs.de, das heißt Diözese Rottenburg-Stuttgart, einfach abgekürzt drs.de. Und da hat man, dann findet man auch ganz schnell meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer.
Gut, wunderbar. Ja, dann machen wir weiter in der Spiritualität. Es wartet schon eine Hörerin länger in der Leitung, und zwar Frau Dr. Königsgräfen. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Fall. Frau Königsgräfen, Herr Weihbischof Renz. Ich erinnere mich daran, und ich glaube nicht, dass ich mich täusche, dass wir vor Jahren zusammen im Franziskushof waren und ich die Mitarbeiterin von Pater Eugen Niederlet war.
Ja, genau.
Erinnern Sie sich noch?
Ja.
Und ich wollte nur sagen, Pater Eugen Niederlet, der ja für Sie auch wohl so wichtig war,
ja,
hat auch mein Leben so bestimmt.
Ja.
Und ich bin ja dann lange Jahre in Schloss Karheim und Franziskushof gewesen, diese Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen. Habe da auch dann, als ich dann nicht mehr war, ein Buch geschrieben, Leben für die Einheit. Und auch über Bruder Eugen, wie wir ja damals sagten. Und mir auch eben einfach diese ganz große Liebe zu Jesus Christus übermittelt hat. Und ich bin seit 98 dadurch eigentlich auch dann Mitarbeiterin von Radio Horeb geworden.
Ah ja, schön.
Und ich freue mich einfach und dachte, ich sag das nochmal in dieser wirklichen tiefen Dankbarkeit zu dem, was Pater Eugen auch mir in meinem Leben vermittelt hat, an Liebe und Weite und das ahne ich, dass das bei Ihnen auch ähnlich gewesen ist.
Ja. Das ist tatsächlich so. Pater Eugen Mederlet war einer der großen Priesterpersönlichkeiten, die mich sehr stark geprägt haben. Er kam damals dann auch zu meiner Priesterweihe, da war er schon hochbetagt nach Rom und hat dann auch bei meiner ersten feierlichen heiligen Messe in Rom, bei der Primizmesse, die Predigt gehalten. Und ich war dann auch noch die Jahre danach mit ihm in gutem Kontakt, bis er dann verstorben ist. Er war sehr stark damals, dadurch, dass er in Deutschland viele Jahre dieses ökumenische Glaubens- und Lebenszentrum dort in Schloss Graheim mitgeprägt hat, im Franziskushof, hat er viele Menschen, glaube ich, sehr beeindruckt und überhaupt zu einem tiefen Glauben an Jesus Christus geführt. Ja. Solche Priesterpersönlichkeiten sind natürlich Gold wert, wenn man denen begegnen darf.
Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und das wollte ich einfach auch nochmal in diesem dankbaren Gedenken an Pater Eugel und an Franziskushof und all das auch an Sie übermitteln. Ja, alles schön. Gute für
Vielen
Ihren
Dank,
Weg,
Gottes Segen.
Herr Weihbischof Renz.
Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Königsgräfen. Ihnen alles Gute, auf Wiederhören. Jetzt hat uns eine letzte Hörerin erreicht, und zwar Frau Bayer. Guten Tag, Frau Bayer.
Ja, grüß Gott, da ist Gertrud Bayer, das Mesmerin von Eserhauser. Und Herr Bischof, Weihbischof, Sie waren am 3.11. bei uns bei der Firmung.
Ja.
Und es hat uns das, hat mir sehr beeindruckt, wie Sie das alles gemacht haben mit deinen Firmlingen, wirklich. Und Montagabend war sie in Basenberg.
Ja.
Das war auch so. Was konnte ich damals mit Ihnen sprechen? Da war ja alles so viel und voll.
Ja.
Aber es ist trotzdem eine Frage.
Ja.
Und zwar, manche Priester, die, wenn die Kommunion austeilen, gehen die zuerst zum Volk und dann kommunizieren sie. Wie ist denn das? Mhm. Ist das...
Ja.
Also das ist eine berechtigte Frage, oder?
Ja, es ist eigentlich nichts vorgesehen, sondern vorgesehen ist vom Messbuch her. Und es ist halt so, dass sich nicht alle Priester immer ganz exakt und detailgetreu ans Messbuch halten und sich manche Freiheiten dann auch herausnehmen. Ist die Frage, ob das sinnvoll ist, wenn sie zuerst die Kommunion den Gläubigen austeilen und dann zum Schluss selber kommunizieren. Meines Erachtens ist es einfach ein falsch verstandenes oder übertriebenes Verständnis von Höflichkeit. So wie Sie jetzt, wenn Sie einen Gast bekommen, der bei Ihnen zum Kaffee trinken zu Hause eingeladen ist oder zum Tee trinken, dann werden Sie zuerst Ihrem Gast die Tasse vollschenken mit Kaffee oder Tee und dann sich selber. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor, dass Priester eben das sich so verhalten. Sie verstehen sich als Gastgeber und wollen dann zuerst der Gemeinde die Kommunion austeilen und ganz zum Schluss denken sie dann auch noch an sich selber. Aber eigentlich ist es nicht vorgesehen, sondern vorgesehen ist, dass der Priester, vielleicht mit dem Diakon, der noch dabei ist, oder bei uns, wenn am Sonntag die Kommunionhelferinnen und Kommunionhelfer kommunizieren, in der Regel auch vor der Gemeinde dann die Kommunion empfangen, um sich zu stärken, um dann frisch gestärkt auch den Dienst ausüben zu können an der Gemeinde. Also es ist nicht vorgesehen. Ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist. Ich habe so das Gefühl, die jüngeren Priester halten sich wieder eher an das Messbuch. Das ist eher so vielleicht ein Usus, ein Verhalten von Priestern, die jetzt inzwischen älter geworden sind. Aber ich habe keinen genauen Einblick oder Überblick, wie viele das so oder so machen. Also es ist nicht ganz dem Messbuch konform und es empfiehlt sich halt grundsätzlich, dass man die Rubriken, die ja ihren Sinn haben und die ja auch mit der Weltkirche vereinbar sind, dass wir überall auf der ganzen Welt in der gleichen Weise die Heilige Messe feiern. Deswegen empfiehlt es sich auf alle Fälle, dass man einfach messbuchkonform als Priester die Messe feiert. Und dann braucht man solche Fragen auch nicht zu stellen. Ich verstehe, dass Sie diese Frage jetzt stellen, aber im Messbuch ist, wie gesagt, anders vorgesehen.
Ja, dann herzlichen Dank an Frau Bayer für diese Frage. Herr Weihbischof, wenn wir jetzt nochmal auf Ihre persönliche Berufungsgeschichte zurückschauen, Sie haben ja drei Teile, hatten Sie uns mitgegeben, und zwar einmal das Elternhaus und die Pfarrgemeinde, wo Sie sagen, Priesterpersönlichkeiten, Vorbilder sind auch sehr wichtig. Dann zum anderen das Studium und die Priesterweihe, wo Sie sagen würden, diese Liebe zur Eucharistie ist Ihnen ganz wichtig. Und dann auch noch die Erfahrung von priesterlicher Gemeinschaft. Das waren jetzt drei Lebensabschnitte, aber gibt es da nicht noch einen vierten? Also den Moment, als Sie erfahren haben, dass Sie Papst Johannes Paul II. Zum Weihbischof ernennt?
Das kann man natürlich auch noch dazu nehmen. Selbstverständlich gibt es noch verschiedene Daten oder Ereignisse, die natürlich dann auch nochmal meine Berufung bestätigt haben und bestärkt haben. Als ich zum Weihbischof ernannt wurde, habe ich mir das erstmals nicht selber ausgewählt. Ich habe mich entschieden, Priester zu werden, und dann wurde diese Entscheidung von der Kirche geprüft und von außen bestätigt, dadurch, dass ich als Priesteramtskandidat zunächst angenommen wurde und später zugelassen wurde zur Priesterweihe. Das heißt, Berufung für jemanden, der sein Leben in den Dienst der Kirche stellt, hat immer zwei Komponenten, eine subjektive, persönliche und eine objektive, von außen kommende. Und zuerst muss ich subjektiv, persönlich für mich diese Berufung erfahren. Gott ruft mich in seine Nachfolge, sei es jetzt als Priester oder als Ordenschrist oder auch in einer Ehe. Die Berufung zur Ehe darf man ja auch nicht vergessen. Also er beruft mich in diese besondere Form und dann kann es sein, dass das von der Kirche eben bei der Weihe von außen offiziell bestätigt wird. Beides muss zusammenkommen. Es reicht nicht, wenn ich mich subjektiv zum Priester berufen fühle und finde dann aber keinen Bischof, der mich zum Priester weiht, weil er mich vielleicht für ungeeignet hält. Also da müssen beide Komponente, das Subjektive und das Objektive, das Persönliche und das Kirchenamtliche dazukommen. Und das war natürlich bei meiner Berufung zum Weihbischof nicht so. Da habe ich nie persönlich einen Gedanken daran verschwendet. Ich habe mich nicht entschieden, Bischof zu werden. Das wird man ja nicht durch eigene Entscheidung, sondern durch Berufung von außen. Insofern gehört das natürlich auch zu meiner Lebens- und Berufungsgeschichte dazu, dass mich dieser Ruf getroffen hat, dass ich dann Weihbischof geworden bin und einfach dann Ja sagen musste. Und mir blieb ja nichts anderes übrig, als zu sagen, ich sehe das jetzt als Wille Gottes an, dass ich jetzt nicht Pfarrer bleibe, sondern jetzt in dieses Leitungsamt komme und mich bereit erkläre, Weihbischof zu werden. Das war nochmal eine ganz neue Erfahrung, dass ich einfach mich ganz Gott zur Verfügung stelle. Das ist aber natürlich spirituell schon durch meine Bereitschaft, mich zum Diakon und Priester weihen zu lassen, mit enthalten gewesen. Für mich war das immer klar, ich plane eine in Anführungszeichen kirchliche Karriere nicht selber, sondern ich lasse mich führen, ich lasse mich senden vom Bischof dorthin, wo er mich haben will. Ich habe auch, als ich in eine Pfarrei gewechselt bin, nicht selber entschieden. Ich habe den Bischof damals gefragt, wo er mich haben will, wo er mich am meisten braucht und bin dann dorthin gegangen. Das heißt, es gehört schon auch zu meiner Grundspiritualität dazu, dass ich mich von Gott, der ja auch seinen Willen mir über den Bischof nahe bringen und äußern kann, dass ich mich von Gott letztlich senden lasse in eine je neue Aufgabe. Mhm. Und so war das dann damals, als ich zum Weihbischof ernannt wurde, auch so, dass ich gesagt habe, ja, ich hätte mir selber ein solches Amt nie ausgewählt. Aber wenn der Papst mich dazu beruft, dann ist es klar, dass ich dann da Ja sage und mich senden lasse in einen neuen Dienst. Mhm. Also es hatte eine ganz andere Qualität als die Entscheidung, Priester zu werden. Mhm. Weil da dieses subjektive Element, das Persönliche, sich berufen fühlen für dieses Amt ganz stark war, das dann objektiv bestätigt wurde. Und das ist ja, wie gesagt, bei der Ernennung zum Bischof ganz anders.
Ja, also man merkt schon, für Sie hat auch Berufung auch sehr viel mit Gehorsam und dem Hören auf die Stimme Gottes zu tun und nicht nur, das möchte ich jetzt und das mache ich dann auch. Genau.
Ja, genau.
Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende der Sendung angelangt, aber liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eben den Hinweis und auch die Einladung bekommen von Weihbischof Renz, wenn Sie noch Nachfragen haben, auf der Homepage der Diözese Rottenburg-Stuttgart, www.drs.de, finden Sie dann auch die Kontaktdaten von Weihbischof Thomas Maria Renz. Und wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann darf ich Sie darauf hinweisen, Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08323 9675120. Oder Sie schreiben eine E-Mail an die E-Mail-Adresse cd-dienst@horeb.org. Und wenn Sie Internet zur Verfügung haben, dann können Sie natürlich diese Sendung auch als Podcast auf unserer Homepage auf www.horeb.org kostenlos herunterladen. Das war heute die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir haben die persönliche Berufungsgeschichte von Weihbischof Thomas Maria Renz gehört. Er ist Weihbischof in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und Herr Weihbischof Renz, ich sage Ihnen herzlichen Dank und möchte Sie jetzt bitten, dass wir am Ende dieser Sendung auch um geistliche Berufe beten. Und dies möchten wir tun in einem Gebet von Papst Benedikt dem 16., das er zum Weltgebetstag um geistliche Berufe im Jahr 2006 verfasst hat. Bitte, Herr Weihbischof.
O Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priestertum entstehen, die den Glauben lebendig halten und die dankbare Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren. Durch die Verkündigung seines Wortes und die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns, heilige Diener deines Altars, die aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie sind, des Sakraments der äußersten Hingabe Christi für die Erlösung der Welt.
Rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lass sie deiner Lehre fügsam Sorge tragen für die Berufungen zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle in Christus Getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Maria, Königin der Apostel,
bitte für uns.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und verbleibe bei uns alle Zeit.
Amen. Ja, herzlichen Dank, Herr Weihbischof Renz, für diese sehr persönlichen Worte. Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
Ja, vergelt's Gott, auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Ende dieser Sendung darf auch ich mich von Ihnen verabschieden. Ich sage allen, die eingeschaltet haben, ein herzliches Dankeschön, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich auch angeschlossen haben, diesem großen Anliegen um neue geistliche Berufungen. Ich sage danke allen, die sich eingebracht haben durch ihre Anrufe. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen noch viel Freude mit unserem weiteren Programm.